Vertraulich die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom.
Zwei Fotos sorgen heute für Aufregung. Das erste ist das hier, das Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk gepostet hat, aus einem Video KI generiert, und es zeigt Michelle und Barack Obama als Affen. Aufregung, Empörung, Kopfschütteln. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in New York, Herbert Bauernebel. Herbert, was hat Donald Trump da wieder geritten?
Also selbst für die Verhältnisse von Donald Trump ist das schon eine einmalige Entgleisung, die für einen wirklich einen Sturm der Entrüstung gesorgt hat in den Vereinigten Staaten. Das Bild natürlich so eindeutig, wie man nur sein kann. Hier wird Barack Obama und seine Frau als Primaten, als Affen dargestellt. Natürlich zutiefst rassistisch, weil man natürlich auch den historischen Kontext hier verstehen muss, dass eben solche Bilder immer wieder Teil des Rassismus in Amerika waren gegen Afroamerikaner. So gesehen ist das wirklich ein Tiefpunkt, den man nicht geglaubt hat, erleben zu können. Allerdings, Donald Trump hat es geschafft. Es gibt hier Theorien, dass er möglicherweise nicht wusste, dass diese Szene am Ende dieses Videos ist. In dem Video geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Es geht um Wahlbetrug. Und dann eben ganz am Ende des Videos tauchen diese entsetzlichen Bilder auf. Das ist die eine Theorie, dass er einfach in diesem Anfall an Social Media Postings, den er gestern Abend offensichtlich wieder abgezogen hat, mit zahlreichen Postings, einfach nicht geachtet hat, was er da eigentlich postet. Dann gibt es die Erklärung des Weißen Hauses, und auch die hat es in sich. Carolyn Leavitt, die Sprecherin von Donald Trump, sagte, es sei hier einfach nur eine Szene aus dem König der Löwen dargestellt worden, in dem Donald Trump als eben König des Dschungels dargestellt wird und die Demokraten eben so wie die Obamas hier abgebildet sind. Und Carolyn Leavitt sagte, das Ganze wäre eine fake Empörung, also praktisch spielt den Ball zurück an alle Menschen, die das unanständig und widerlich finden, und sagt, man solle einfach nicht so sein und das sei einfach nur Teil des Humors des Präsidenten, wie sie suggeriert, nicht detailliert ausspricht, aber suggeriert. So gesehen ist es wirklich eine Entschuldigung, die fast alles noch schlimmer macht. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ein sehr lautstarker Kritiker, der sich auch in Position bringt für die nächsten Wahlen 2028, hat dieses Video dezidiert als absolut widerlich bezeichnet. Und er hat die Republikaner, Trumps Partei, aufgefordert, hier doch einmal wirklich Flagge zu zeigen und dem Präsidenten mitzuteilen, dass das so in dieser Art und Weise nicht wirklich geht.
Es gibt ja auch schon erste Hinweise oder erste Forderungen, den Präsidenten geistig minderbemittelt zu erklären und seines Amtes zu entheben.
Ja, diese Diskussion beginnt im Internet langsam an Volumen. Es gibt immer mehr dieser Einträge, die das fordern. Das Ganze ist natürlich ein sehr komplexes Unterfangen, dessen Chancen derzeit praktisch bei Null sind. Denn um einen Präsidenten als praktisch unzurechnungsfähig, also amtsunfähig zu erklären, müsste das gesamte Kabinett und auch der Vizepräsident das unterschreiben. Dieses Prozedere wird normalerweise angewandt, wenn zum Beispiel ein Präsident eine Operation hat, kurzfristig unter Narkose ist, dann wird dieser 25. Zusatzartikel der Verfassung angewandt. Aber er kann auch angewandt werden, wenn ein Präsident ganz offensichtlich den Verstand verliert. Bei Donald Trump hat sich in den letzten Wochen und Tagen schon einiges angesammelt. Das Ganze begann mit diesem internationalen Theater um Grönland, dann natürlich die Schreckensszenen, die er mitverantworten musste in Minneapolis, und auch seine ersten Reaktionen darauf. Dann in den letzten Tagen immer wieder immer längere Reden, Ansprachen. Er hat gestern etwa bei diesem Prayer Breakfast in Washington D.C. einen neuen Monolog gehalten, der wirklich immer wieder die gleichen Themen anspricht, über die er sich offensichtlich ärgert oder mit denen er sich in Szene setzt möchte oder darstellen möchte, wie großartig seine Präsidentschaft ist. Viele US-Medien haben bereits begonnen, diese öffentlichen Auftritte weit weniger zu covern, weil es einfach für viele Zuseher unzumutbar ist, dass der Präsident hier immer wieder dieselben Anekdoten erzählt, immer wieder dieselben Vorwürfe wiederholt. Es ist ein bisschen so, dass man sich ein wenig Sorgen macht, gerade um den Zustand des mächtigsten Politikers der dieser Erde.
Er ist ja bisher immer mit allem davongekommen. Die Attacken gegen die Obamas kommen ja nicht zum ersten Mal. Warum hasst er eigentlich die Obamas so sehr?
Ja, das Ganze hat begonnen. Eigentlich sind die Obamas der Grund, warum er im Oval Office ist. Seine politische Karriere hat begonnen mit einer Kampagne, die er damals geführt hat, während der ersten wegen der zweiten Obama-Präsidentschaft, dass eben der Präsident nicht in Amerika geboren ist, sondern in Kenia, wo sein Vater, Obamas Vater, herkommt und deshalb ein illegitimer Präsident ist, weil er eben nicht in Amerika geboren ist. Das Ganze hieß Birther Movement und Donald Trump hat sich das an die Fahnen geheftet. Und dann bei einem Dinner, dem State bei dem Press Correspondent Dinner, hat ihn Obama verulgt. Donald Trump saß hier im Publikum und das soll einfach der Moment gewesen sein, wie viele sagen, wo sich Donald Trump entschlossen hat, zu kandidieren, in die Politik einzusteigen. Das heißt, das Ganze geht schon wirklich mehr als fast ein Jahrzehnt weit zurück. Und die Animositäten gegen Obama haben nie aufgehört. Das ist immer weitergegangen. Offensichtlich sitzt das wirklich tief in ihm drinnen. Und er zieht natürlich, ledert natürlich auch sehr gegen seinen Vorgänger Joe Biden regelmäßig. Aber immer wieder dieses Kernthema der Obamas, die er verurteilt und untergriffig angreift die ganze Zeit.
Ja, wahrscheinlich ist er auch neidisch, weil Obama den Friedensnobelpreis hat und er immer noch nicht. Lass uns noch auf ein anderes Foto schauen. Ich zeige das mal gerade kurz hier. Das ist eine Bildschirmaufnahme aus einem Video. Und da sind wir beim Fall Jeffrey Epstein. Da sieht man hier wirklich nur sehr schwer zu erkennen. Aber ein Ergebnis der Auswertung dieser 3 Millionen neuen Dokumente, die rausgekommen sind, eine Art orangenen Schatten. Was hat es damit auf sich, Herbert?
Ja, dieser Moment ist um 22.39 Uhr am 9. August 2019. Das ist der Abend, bevor am nächsten Morgen dann Jeffrey Epstein tot in der Zelle aufgefunden ist, offensichtlich so inszeniert, als hätte er sich erhängt oder hat sich tatsächlich erhängt. Das ist eben die große Frage. Jetzt allerdings gibt es dieses neue Video, wo man eben diesen Schatten sieht und der widerspricht eindeutig jetzt den Darstellungen der Behörden, die gesagt haben, niemand, Videoaufnahmen würden beweisen, dass niemand in dieser fraglichen Nacht den Zellblock L betreten hat, in dem sich die Zelle von Jeffrey Epstein befunden hat. Das ist jetzt offensichtlich mit diesem Video widerlegt. Es ist auch interessant, dass dieses Video in einigen Protokollen einfach nicht vorkommt. Jetzt allerdings gibt es ein neues Protokoll, wo dieser Schatten erwähnt wird. Es ist hier ein Grell als Orange Flash, also ein orangefarbener Blitz mehr oder weniger, wird es beschrieben. Klar ist jedenfalls, dass hier offensichtlich jemand doch in diesen Zellenblock gegangen ist. Und das reimt sich und das addiert sich natürlich hinzu zu den vielen Ungereimtheiten, die es gegeben hat in dieser Nacht. So viele Zufälle kann es einfach fast nicht geben. Die Zellenwärter sind eingeschlafen, haben ihre Runden nicht gemacht. Der Zellennachbar von Jeffrey Epstein wurde vorher verlegt. Die Videokamera, Teile der Videokamera sind ausgefallen. Bewegungssensoren haben nicht funktioniert. All diese Dinge. Und man kann natürlich sagen, das wäre eine riesige Schlamperei gewesen, ein riesiges Versagen dieser Haftbehörden in diesem Bundesgefängnis in Manhattan. Aber irgendwie, wenn man alles aufaddiert, muss man sich schon fragen, ob hier wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und genau diese These verfolgt Jeffrey Epsteins Bruder, Mark Epstein. Ich habe gerade telefoniert, die Tage mit ihm, der jetzt Hoffnung schöpft, dass es ihm doch noch gelingen kann, zu beweisen, dass sein Bruder nicht Selbstmord begangen hat, sondern getötet wurde. Und dann stellt sich natürlich letztendlich die Frage, wer stand dahinter?
Wahnsinn, was für eine Geschichte. Über 3 Millionen Dokumente, wie gesagt, tausende Videos und Fotos auch. Da wird sicher noch einiges zutage kommen. Vielen Dank, Herbert.
Okay, Dankeschön.
Der Bundeskanzler war 3 Tage in der Wüste und unser Kanzlerkorrespondent Florian Kain hat ihn begleitet. Florian, gerade gab es ein Statement.
Thomas, genau. Wir sind hier in der Firmenzentrale von sozusagen des Ölkonzerns, des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi. Du siehst hier auch hinter mir, vielleicht sieht man es hier, Friedrich Merz wird groß willkommen geheißen, hier auf einem Transparent hinter der Leinwand. Ein Riesenunternehmen, auf das auf ganz viel Geld sitzt. Und hier ist ein Memorandum of Understanding heute verabredet worden mit RWE. Für einen Ausbau der Flüssiggaslieferungen nach Deutschland. Da ist also Deutschland sehr, sehr interessiert daran, hier aus dieser Region verstärkt Flüssiggas zu importieren, um sich auch von den Amerikanern da ein Stück weit unabhängiger zu machen. Und Merz war hier an der richtigen Stelle. Es ist natürlich nur ein Memorandum of Understanding, also noch nichts fix. Vielleicht auch einer der Gründe, warum es in dieser Pressekonferenz eben oder bei diesem kurzen Statement, das er gegeben hat, hier unten in der Konzernzentrale auch um außenpolitische Fragen ging. Also gar nicht so sehr um Deals, die eben am Ende hier tatsächlich auch noch nicht final einfach unterzeichnet wurden.
Ja, du bist quasi schon auf dem Weg zum Bus. Ihr versucht gleich zurückzufliegen. Könnte sein, dass es gar nicht so leicht wird, weil der Flughafen vereist ist in Berlin. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Florian, noch mal ganz kurz. Also, ihr wart in Saudi-Arabien, ihr wart in Katar und ihr wart jetzt in Abu Dhabi. Kommt der Kanzler zurück mit Säcken voller Geld?
Es war aber auch nicht das Ziel, muss man sagen. Er wollte überhaupt erstmal wieder Voraussetzungen dafür schaffen, durch Gespräche hier mit den Herrscherfamilien, muss man ja sagen, vor Ort, damit künftig wieder stärker investiert wird in Deutschland. Ne? Also es geht darum, Gelder auch aus den Staatsfonds, die man hier ja hat, die wirklich voll mit sind mit Geld, durch das pralle Ölgeschäft der letzten Jahrzehnte, dass man dies stärker nach Deutschland lenkt, für Investitionen sozusagen nach Deutschland. Die haben wohl zuletzt auch stärker in Frankreich und England etc. investiert. Und dafür wollte er sozusagen die Grundlagen schaffen und erstmal so eine Art von Graswurzel-Grundlagendiplomatie, weil die Staaten hier haben sich in den letzten Jahren von Deutschland nicht so wahnsinnig gut behandelt gefühlt. Ne? Also es gab ja auch das Waffenembargo nach dem Mord an Khashoggi etc. etc. Das hat hier sozusagen nicht unbedingt das Vertrauen verstärkt, dass man mit Deutschland gute Geschäfte machen kann.
Das heißt, jetzt war also der Versuch, den Saudis und den Scheichs nicht die Leviten zu lesen, sondern zu sagen, pass mal auf, Leute, die Menschenrechte sind eine Sache, aber uns geht's eigentlich nur ums Geschäft.
Ja, nur ums Geschäft, das würde der Kanzler natürlich so nicht sagen. Er hat das Thema Menschenrechte auch in all seinen Gesprächen hier platziert, aber es war erkennbar sozusagen nicht das Hauptthema. Und Merz hält es auch für falsch, dass man das so lange so in den Mittelpunkt gestellt hat, weil er halt sagt, man kann sich sozusagen seine Handelspartner ja auch nicht allesamt aussuchen nur danach, ob sie irgendwie westliche Werte einhalten oder auch nicht. Es muss auch um andere Komponenten gehen. Und er hat das relativ deutlich gemacht. Und er schien auch ehrlich gesagt ein klein bisschen genervt zu sein nach den vielen Fragen der Kollegen und auch von uns zu den Menschenrechten. Hat dafür natürlich Verständnis, aber es ist eben nicht sein Hauptthema auf dieser Reise hier.
Ja, ihr habt 25 Grad da unten noch. Hier in Berlin ist Eiseskälte. Der Flughafen ist gesperrt worden, weil die Landebahnen und Startbahnen vereist sind. Gibt es irgendwelche Informationen, ob ihr da unten festhängen bleibt?
Also festhängen wohl nicht. Es gibt allerdings sozusagen Spekulationen, ob wir jetzt tatsächlich wirklich zum Bär fliegen können. Das ist zur Sekunde noch nicht klar oder zur Stunde. Es hieß, man würde uns sofort informieren, wenn das klar ist. Aber die Entscheidung könnte sich noch hinziehen. Und es gibt natürlich viele Mitglieder der Delegation, die besorgt sind, dass wir möglicherweise am Ende in Frankfurt oder in München oder wo auch immer das Wetter dann eben besser ist, landen müssen und nicht in Berlin.
Ja, das werden die Frankfurter nicht gerne hören, dass man besorgt ist, in Frankfurt landen zu müssen.
Aber wenn man doch nach Hause will.
Sag mal, Florian, unterwegs ist ja auch mal ein Reifen geplatzt, als ihr in der Kolonne wart. Gibt es sonst irgendwelche Anekdoten von der Reise zu den Scheichs?
Nö, eigentlich nicht. Das war schon so mit das Spektakulärste. Der Flugkapitän hat sich übrigens dann noch bei Bild bedankt für unseren Bericht über den geplatzten Reifen. Jetzt hätte er sozusagen endlich erfahren, das hat er auch durchgesagt dann in der Maschine. Ukraine. Er hätte jetzt endlich erfahren, warum er so lange warten musste. Also offensichtlich hatte die Bundesregierung diesen Unfall intern dann wiederum noch nicht mal dem Kapitän mitgeteilt. Die haben da ja eine halbe Stunde gesessen auf uns, bis wir dann da endlich ankamen und dann mit so einem Notersatzbus dann zum Regierungs-Airbus transportiert worden. Ansonsten hat eigentlich alles nach Plan geklappt.
Also, mit Bild ist man informiert, selbst als Kapitän. Danke, Florian. Guten Rückflug.
Danke dir. Tschüss.